Sacha Bachim. Therapie to go. 100 Psychotherapie-Tools für mehr Leichtigkeit im Alltag. Falls du noch nie eine Therapie gemacht hast, hat die Sache für dich vielleicht etwas Geheimnisvolles. Jemand geht es schlecht, er legt sich auf die legendäre Couch, spricht mit einem Therapeuten und dann geht es ihm besser. Das klingt doch nach Magie, ist es aber nicht. In Wirklichkeit ist die Psychotherapie eine Wissenschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten immer weiterentwickelt hat. Dabei hat sie viele kleine, aber wirkungsvolle Techniken hervorgebracht, die Patienten helfen, ihre psychischen Probleme in den Griff zu bekommen und ihre Erkrankung zu heilen. Diese Techniken sind aber nicht nur für Menschen geeignet, die an einer ernsthaften psychischen Erkrankung leiden. Sie können auch dazu beitragen, solche Erkrankungen zu vermeiden und generell die Lebensqualität zu steigern. Leidest du zum Beispiel an Unsicherheit, Ängsten oder übermäßigem Stress? Auch dann können dir die Methoden helfen, die Sacha Bachim in Therapie to go gesammelt hat. Eine Auswahl davon stellen wir dir in diesem Blink vor. Disclaimer: Falls du das Gefühl hast, du könntest an einer psychischen Erkrankung leiden, sprich bitte mit einem professionellen Therapeuten. Dieser Blink ist kein medizinischer Rat, wir können dir hier nur einige Denkanstöße geben. Du bist hier bei Wünsch dir was. Was wünschst du dir eigentlich, so psychologisch betrachtet? Wärst du gerne entspannter, liebenswerter, glücklicher? Oder vielleicht durchsetzungsstärker und selbstbewusster? Im Prinzip kannst du das alles haben. Aber wenn du einen solchen Wunsch hast, solltest du dein Ziel möglichst konkret formulieren. Denn nur dann kannst du überprüfen, ob du es am Ende auch erreichst. Vielleicht kennst du die SMART-Formel aus dem Business-Bereich. Der Begriff setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der 5 Eigenschaften zusammen, die dein Ziel idealerweise hat. Es sollte spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Solche konkreten Ziele sind viel effizienter als ein vages »Ach, ich wünschte, ich wäre weniger gestresst«. Und zwar nicht nur im Beruf, sondern auch für dich persönlich. Deswegen gilt, falls du eine psychische Veränderung in deinem Leben hervorrufen willst, solltest du dein Ziel möglichst genau definieren. Nehmen wir einmal an, du möchtest glücklicher werden. Woran würdest du erkennen, dass du glücklich bist? Geh doch einmal in Gedanken in deine glückliche Zukunft und stell dir vor, wie so ein normaler, glücklicher Tag aussieht. Vielleicht denkst du beim Aufwachen nicht direkt an deine Sorgen, sondern gähnst genüsslich und freust dich auf den Tag. Oder du bleibst total entspannt, wenn deine Kinder mal wieder ihre Jacke nicht anziehen wollen. Vielleicht hast du endlich wieder Lust, am Wochenende deine Freunde zu treffen. Deine Verspannungskopfschmerzen sind weg. Wunderbar! Schreib das alles auf und lege fest, bis wann du diese einzelnen Ziele erreichen willst und welche Schritte du dafür unternehmen möchtest. So ist es viel wahrscheinlicher, dass du wirklich Fortschritte machst. Du kannst auch anders. Du hast sicher auch die ein oder andere Verhaltensweise, die dich eigentlich nervt. Vielleicht checkst du regelmäßig abends im Bett nur noch mal schnell deine E-Mails, nur um dann 3 Stunden später festzustellen, dass du dir völlig sinnlose Videos ansiehst, anstatt zu schlafen. Oder du fährst jedes Mal aus der Haut, wenn deine Partnerin achtlos die Zahnbürste im Waschbecken liegen lässt, obwohl du weißt, dass du ihr Verhalten nicht durch Wutausbrüche änderst. Wir alle haben solche Marotten. Das liegt einfach daran, dass wir Gewohnheitstiere sind. Allerdings können wir sie auch ändern. Der Psychologe Paul Watzlawick hat dazu eine Technik entwickelt, die er weniger desselben nennt. Im Prinzip besteht der Trick darin, einen Schritt zurückzutreten und dich selbst wie eine Forscherin zu beobachten. Am besten schreibst du deine Erkenntnisse auf. Wann war dein Verhalten kontraproduktiv? Was genau hast du getan? Was war deine Strategie? Und hat sie schon einmal funktioniert oder funktioniert sie eigentlich nie? Warum nicht? Und jetzt wird's so offensichtlich wie verrückt. Das nächste Mal, wenn du in der gleichen Situation bist, versuchst du einfach eine ganz andere Strategie. Schreib dir wieder auf, wie es gelaufen ist und setze dabei wieder die Forscherbrille auf. Durch die Distanz wird vieles offensichtlich, was dir ohne Reflexion verborgen bleibt. Ist es wirklich so einfach? Ja. Und mach dir keine Sorgen, wenn du das nächste Mal wieder in die alte, nutzlose Verhaltensweise zurückfällst. Das Ganze ist ein Lernprozess, der Zeit braucht. Eine andere Methode ist die Stimuluskontrolle. Sie basiert darauf, von vornherein Situationen zu vermeiden, die dein unerwünschtes Verhalten triggern. Nehmen wir zum Beispiel an, du möchtest weniger an deinem Smartphone kleben. Gut, dann lösch doch einfach die Apps, die dir die meiste Zeit klauen. Wenn du sie wirklich mal brauchst, kannst du auch vom Rechner aus auf sie zugreifen. Oder du nimmst dein Handy einfach nicht mit ins Schlafzimmer und kaufst dir stattdessen einen Oldschool-Wecker. Da kann man morgens auch viel besser draufhauen. Du entscheidest, wie du dich fühlst. Du kannst also einiges tun, wenn du dein Verhalten ändern möchtest. Jetzt steigen wir eine weitere Stufe hinab in die Tiefen unserer Psyche. Was ist der Grund für die meisten Verhaltensweisen? Richtig, unsere Gefühle. Auch auf dieser Ebene kannst du viel für dein Wohlbefinden unternehmen. Dazu musst du erst einmal die Grundlagen deiner Emotionen verstehen. Normalerweise gehen wir davon aus, dass sie einen bestimmten Auslöser haben. Stell dir zum Beispiel vor, jemand nimmt dir die Vorfahrt und riskiert einen Unfall. Das macht dich wütend. Soweit, so normal. Spannend wird es aber, wenn du in diesen Mechanismus eine Zwischenebene einbaust. Zwischen dem Auslöser, dem Verkehrsrowdy, und der Konsequenz, deiner Wut, steht nämlich noch etwas. Dein Glaubenssystem. In Wirklichkeit ist es dieses System aus Überzeugungen und Vorstellungen, das über deine emotionale Reaktion bestimmt. Spulen wir also noch einmal zurück. Jemand nimmt dir die Vorfahrt. Dein unbewusstes Glaubenssystem flüstert dir zu: So ein Idiot. Der will mich provozieren. Der denkt wohl, die Welt gehört ihm und ich habe hier überhaupt nichts zu melden. Und genau diese Vorstellung macht dich wütend, nicht das Verhalten des Rüpels. Wenn du also deine Gefühle besser verstehen und sogar beeinflussen willst, musst du auf diesen Zwischenschritt achten. Das funktioniert ähnlich wie die Technik weniger desselben, die du eben kennengelernt hast. Du trittst einen Schritt zurück und beobachtest das Ganze aus der Distanz. Sobald du eine Ahnung hast, was genau dir dein Glaubenssystem verklickern will, kannst du diese Botschaft bewusst durch eine angemessenere ersetzen. Du könntest dir zum Beispiel vor Augen führen, dass es vermutlich einen Grund für die Eile dieses Menschen gibt. Vielleicht bringt er ja gerade sein Kind in die Notaufnahme, weil es schlimm gestürzt ist. Wie sieht deine emotionale Reaktion dann aus? Du wirst vermutlich Verständnis haben, ihm im Stillen viel Glück wünschen und gelassen weiterfahren. Du kannst das negative Gedankenkarussell anhalten. Du siehst, Gefühle kommen oft automatisch und sind manchmal nicht besonders schlau. Zum Glück haben wir in der Evolution nach den Gefühlen auch noch unseren Verstand entwickelt. Der arbeitet mit deutlich mehr Systemen und kann obendrein direkt von dir beeinflusst werden. Aber das ist anstrengend. Meistens macht auch dein Verstand, was er will, und gerät dabei häufiger in Sackgassen, die wir dann als sinnlose Grübelei bezeichnen. Falls auch du des Öfteren im negativen Gedankenkarussell festhängst, helfen wir dir jetzt, es anzuhalten. Zunächst solltest du dir klarmachen, dass dein Gehirn negative Gedanken stärker bewertet als positive. Das hat evolutionäre Gründe. Du stammst von Steinzeitmenschen ab, die sich über das kleinste Rascheln im Gebüsch gesorgt haben. Warum? Weil sie ständig Angehörige durch natürliche Gefahren verloren, zum Beispiel durch giftige Schlangenbisse. Wer da überleben wollte, musste sich das Hirn zermartern. Von daher, der Hang zu negativen Gedanken ist nicht deine Schuld. Um deine Grübeleien einzugrenzen, gibt es eine Methode, die auf den ersten Blick merkwürdig anmutet. Mach dir einen Termin fürs Grübeln. Schreib dir fett in deinen Kalender, Sonntag, 14 bis 16 Uhr, Kopfzerbrechen. Und zwar regelmäßig, zum Beispiel alle 2 Wochen. Allein die Tatsache, dass du diesen Termin hast, lässt dich Grübeleien, wenn sie auftreten, leichter beiseite schieben. Du kannst dir deine Sorgen kurz notieren und sie dann einfach bis zum nächsten Termin weglegen. Am Sonntag um 14 Uhr nimmst du dann deine Notizen zur Hand und gehst sie mit dem schon bekannten Forscherblick durch. Was genau sind deine Befürchtungen? Wie realistisch ist es, dass sie wirklich eintreten? Was kannst du unternehmen, um deine Situation zu ändern? Welche Glaubenssysteme bedingen deine negativen Emotionen und mit welchen Gedanken könntest du sie ersetzen? Wenn du diese Übung regelmäßig machst, nimmst du deinen negativen Gedanken ihre Kraft. Mit der Zeit treten die deprimierenden Grübeleien dann immer seltener auf. Du musst gar nichts. Es gibt noch eine weitere Technik, mit der du einschränkende oder deprimierende Gedanken loswirst. Sie holt dich aus der Opferrolle heraus und bringt dich ins Handeln. Diese Technik basiert auf der Sprache. Achte doch einmal darauf, wie du mit dir selbst und wie du mit deinen Freunden sprichst. Wir sagen zum Beispiel viel zu oft, ich muss. Oh nein, ich muss morgen früh raus, weil ich ja vor der Arbeit noch bei meiner kranken Cousine vorbeischauen muss. Verdammt, dabei muss ich doch ausgeschlafen sein, weil ich diese wichtige Präsentation halten muss. Das ist vielleicht eine akkurate Beschreibung deines Tages, aber sie ist auch gefährlich. Denn alleine das Wort müssen setzt in deinem Kopf eine Menge negativer Assoziationen frei. Du denkst dabei auch an Zwang, an Druck, Pflicht und Stress. Wer etwas muss, der hat keine Freiheit. Lass das Wort doch einfach weg. Morgen möchte ich gern früh aufstehen, weil ich meiner armen Cousine vor der Arbeit noch etwas vorbeibringen möchte. Ich gehe besser früh ins Bett und bin dann hoffentlich ausgeschlafen. Ich will nämlich danach im Büro eine super Präsentation halten. Diese Sätze beschreiben genau das Gleiche, lösen aber vollkommen andere Gefühle aus, oder? Diese Gefühle beeinflussen auch dein Unterbewusstsein und bewirken, dass du dich als Herr oder Herrin der Lage fühlst. Denn genau das bist du. Du hast viele Ressourcen gegen Stress. Du musst sie nur aktivieren. All diese Gedanken, Gefühle und Grübeleien verursachen psychische Probleme. Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der immer mehr Menschen belastet. Stress. Eines vorweg. Stress zu empfinden ist menschlich. Kein Grund, dich oder andere zu verurteilen. Und dass wir alle unterschiedlich gut mit Stress umgehen, lässt sich zum Teil durch genetische Ursachen oder unsere Sozialisation erklären. Trotzdem kannst du einiges tun, um stressfreier durchs Leben zu gehen. Dabei hilft dir vielleicht das Bild von einem Fass. Jeder Mensch hat ein begrenztes psycho-emotionales Fassungsvermögen. Stell es dir vor wie ein Fass, das mit zwei Dingen gefüllt ist. Einerseits mit deiner Vulnerabilität, also deinem natürlichen Stresspegel. Der ist zum Beispiel höher, wenn du als Kind traumatische Erlebnisse hattest, hängt aber auch von vielen anderen Faktoren ab. Andererseits befinden sich in dem Fass auch noch akute Stressoren. Dein zahnendes Kleinkind, die Baustelle nebenan und dein bester Freund, der seit einer Woche nicht mehr mit dir redet. Hier wird schon deutlich, wer eine geringere Vulnerabilität hat, kann mehr akute Stressoren in sein Fass füllen, bevor es überläuft. Jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst unten in dein Fass einen Abfluss einbauen. Jedes Mal, wenn du eine positive Ressource aktivierst, lässt du ein paar Gläser Stress aus deinem Fass ab. Was das für Ressourcen sind, das weißt nur du. Eben alles, was dir gut tut und deinen Akku auflädt. Mach dir doch mal eine Liste. Vielleicht regenerierst du dich beim Saunabesuch, beim Kaffeetrinken mit deinem Onkel oder wenn du dich in der Natur aufhältst. Versuche, solche Aktivitäten so oft wie möglich in deinen Alltag zu integrieren. Und meistens helfen sie auch noch um 5 vor 12. Wenn du merkst, dass der Stress Überhand nimmt, sag alles ab und mach das, was dir gut tut. Hab keine Angst. Spinnen, Dunkelheit, Höhe, Zahnarztbesuche oder Vorträge. So gut wie jeder hat vor irgendetwas Angst. Auch hier haben wir es wieder mit einem evolutionären Erbe zu tun, das teilweise absolut sinnvoll ist. Ohne Angst wären wir wohl alle längst tot. Allerdings funkt uns auch hier wieder unser Steinzeitgehirn dazwischen. Es unterscheidet bei einigen Menschen zum Beispiel einfach nicht zwischen einem Säbelzahntigerangriff und einem Linienflug, sondern ruft genau die gleiche unangenehme Reaktion hervor. Wie schon zuvor können wir uns hier mit unserem Verstand verbinden, um die älteren Teile unseres Gehirns in ihre Schranken zu weisen. Ganz recht, du kannst bewusst entscheiden, ab wann dich deine Ängste so sehr lähmen, dass du etwas gegen sie unternehmen musst. Tu das besser zu früh als zu spät, denn Angst hat die Tendenz, sich auszuweiten. Und das ist häufig kontraproduktiv. Wer zum Beispiel aus Angst nicht zum Zahnarzt geht, naja, der hat irgendwann zu Recht Angst vor dem nächsten Besuch. In der Verhaltenstherapie hat sich die Exposition als wirksamste Methode gegen Ängste erwiesen. Im Prinzip funktioniert sie so, dass die Betroffene mit dem Auslöser ihrer Angst konfrontiert wird und dabei erlebt, dass sie die Situation meistert. Denn am meisten Angst haben wir häufig vor der Angst selbst. Nimm die Höhenangst. Wenn sich ein Betroffener auf eine Leiter stellt, beginnt er zu zittern, zu schwitzen, Ihm wird schlecht und er atmet heftig. Aber irgendwann nimmt die Angst ab. Sie ist ein Alarmzustand, den der Körper nicht lange Zeit durchhalten kann. Diese Erfahrung macht die gleiche Situation dann beim nächsten Mal weniger bedrohlich. Wenn du möchtest, kannst du mit Disziplin und Mut eine Exposition an dir selbst durchführen. Dazu solltest du dir aufschreiben, vor welchen Situationen du Angst hast und sie nach aufsteigender Schwierigkeit ordnen. Wenn du zum Beispiel Höhenangst hast, kannst du beim ersten Mal auf einen Stuhl steigen und dort so lange bleiben, bis die Angst abklingt. Beim zweiten Mal wagst du dich an den Tisch und bei der dritten Aktion holst du die Leiter aus dem Keller. So steigerst du dich langsam, bis du irgendwann einen wackeligen Pfad im Klettergarten entlang gehst. Klingt anstrengend? Ist es auch. Darum sei milde mit dir. Verurteile dich nicht, wenn es nicht klappt. Hab Geduld und gehe behutsam einen Schritt nach dem anderen. Damit wären wir am Ende dieses Blinks angekommen. Du hast sicher gemerkt, dass die meisten Techniken darauf basieren, dass du dich von deinem Verhalten, deinem Empfinden und deinen Gedanken distanzierst und sie aus der Forscherperspektive betrachtest. Im Prinzip tut ein Therapeut oder eine Therapeutin auch nichts anderes. Natürlich kannst du dich nicht selbst therapieren, aber die vorgestellten Methoden können dir sicher dabei helfen, ausgeglichener und zufriedener zu werden. Du kannst die Tricks und Techniken wie ein Buffet betrachten. Pick dir einfach das heraus, was dich anspricht. Probier das ein oder andere aus und schau, ob es zu dir passt. Auch wenn es vielleicht merkwürdig erscheint, deine eigene Psyche mit der Forscherbrille zu erkunden, du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Wir wünschen dir auf deinem Weg alles Gute und viele interessante Einblicke.